Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Infosendung vom Montag, den 18. Oktober. Heute mit den folgenden Themen.
Ich finde, das erinnert besonders auch an Nazi-Justiz, also zeigen für seine Gesinnung, das kann kein Grund sein, jemand auch so lange in Untersuchungshaft zu packen. Und bis heute weiß ich nicht, was ihm wirklich vorgeworfen wird, außer die Beteiligung an Protesten, die legitim und notwendig waren.
G20 Gesinnungsjustiz in Hamburg. Ab heute steht der italienische Aktivist Fabio F. vor Gericht, nicht wegen Gewalt, sondern wegen angeblichen Erziehungsmängeln. Dann...
Der Motor von unserem Boot ist ausgefallen, bitte helft uns. Sobald die Aktivisten von Alarmphone einen solchen Hilferuf entgegennehmen, ist klar, dass in den nächsten Stunden viel Arbeit auf sie zukommt.
Es hat annähernd 50.000 Flüchtlinge im Mittelmeer das Leben gerettet. Das Projekt Alarm Phone Watch the Med wird 3 Jahre alt. Und
ich hoffe, dass der Film eine Art Gleichnis ist für die Schweiz. Reich und trotzdem extrem ängstlich, man könnte etwas verlieren. Und in einem gewissen Sinn ist natürlich Obervilieli ein Beispiel für die suburbane Schweiz, für den Gürtel rings um die Stadt, in diesem Fall eigentlich Zürich, obwohl es eine Aargauer Gemeinde ist. Also es ist die reichste Gemeinde im Kanton Aargau ist mit der höchsten Millionärsdichte. Aber gerade das hatte sie auch schockierend gemacht, dass man nicht bereit war, Leute aufzunehmen, sondern im eigenen Idyll zu bleiben und lieber zu zahlen, weil das kann man sich ja leisten, damit die Geflüchteten draußen bleiben.
Aber Obervilieli steht im Zentrum des Filmes Willkommen in der Schweiz von Sabine Giesiger. Darin wirft die Filmemacherin einen Blick auf die Schweiz und deren Umgang mit Geflüchteten. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Willkommen zu den aktuellen Meldungen und die hat Katrin Hiss für uns auf Lager.
In Österreich kommt es zu einem Rechtsrutsch. Aus den gestrigen Wahlen geht die konservative ÖVP mit 31% der Stimmen klar als Siegerin hervor. Zweiter wird die sozialdemokratische Partei SPÖ nur knapp vor der rechtspopulistischen FPÖ. Die Grünen müssen voraussichtlich das Parlament verlassen. Noch unentschieden ist, wie die Regierung in Zukunft ausschauen wird. Die bisherige große Regierungskoalition zwischen der ÖVP und der SPÖ war zerbrochen, weswegen es zu den vorgezogenen Neuwahlen kam. Dass sich die zwei größten Parteien also wiederfinden, ist eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass sich die konservative ÖVP mit der rechtspopulistischen FPÖ einigen wird. Der junge Shootingstar der Wahlsiegerin ÖVP, Sebastian Kurz, wird womöglich neuer Regierungschef. Kurz hat sich unter anderem einen Namen gemacht mit seinen klaren Worten zu einer restriktiven Flüchtlingspolitik. Und nun ein kurzer Kommentar zu den Wahlen in Österreich von Inforedaktor Michael Spar.
Werden die zu kurz gekommenen, von der Sozialdemokratie und anderen Linken zu wenig ernst genommen? Ist Rache süß? Ist Fremdenfeindlichkeit im Kern der Schlüssel zum Wahlsieg? Österreich hat gewählt für die rechtsextreme FPÖ, für die ÖVP, welche die FPÖ zuweilen rechts überholt, und für die SPÖ, welche mit dubiosen Methoden für den Machterhalt gekämpft hat. Es scheint, je fremdenfeindlicher die Parolen, desto erfolgreicher die Partei. Es ist ein bemerkenswertes und bedenkliches Resultat zugleich, auch für die Schweiz, wo vor 2 Jahren ebenfalls ein Rutsch nach rechts außen stattgefunden hat. Auch wenn Realpolitik zum Glück dann meistens weniger weit außen rechts ist, muss die Linke jetzt handeln. Sie muss den Wählenden jetzt subito erklären, dass nicht die Fremden daran schuld sind, warum die erste allgemeine Verunsicherung so groß ist. Sie muss wieder mit den Menschen sprechen lernen, die das Gefühl haben, sie kämen zu kurz. Sie muss dem Stimmvolk zeigen, dass die, welche behaupten, sie vertreten das Volk, in Wirklichkeit meist nur die nicht zu kurz gekommenen vertreten. Sonst blochern die Rechten in 2 Jahren auch in der Schweiz den Linken einmal mehr davon. Laut klarnernd geköppelt.
Das war ein Kommentar zu den Wahlen in Österreich von Michael Spahr. Nicht nur in Österreich wurde gewählt, auch das deutsche Bundesland Niedersachsen ging gestern an die Urne. Hier kam es jedoch für einmal zu keinem Rechtsrutsch. Mit rund 37% der Stimmen geht die SPD als Siegerin hervor und ist neu stärkste Partei. Den ersten Platz räumen müsste dafür die konservative CDU mit neu nur noch 33% der Stimmen. Unter 10% erreichten die Grünen und die FDP. Die rechtsextreme AfD schaffte im norddeutschen Bundesland die 5%-Hürde nur knapp. Zum Redaktionsschluss dieser Sendung war noch nicht bekannt, welche Parteien sich zu einer Regierung zusammenschließen. Als wahrscheinlich gilt jedoch eine Ampelkoalition, sprich Sozialdemokraten, Grüne und FDP. Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy gab dem katalonischen Regierungschef Carles Puigdemont ein Ultimatum, welches heute Morgen um 10 endete. Spanien forderte darin eine eindeutige Entscheidung von Puigdemont hinsichtlich der Unabhängigkeit Kataloniens. Puigdemont hat darauf mit keinem klaren Statement reagiert. Er verlangt ein schnellstmögliches Treffen mit der Zentralregierung, um einen Dialog über die Zukunft Kataloniens zu führen. Im Vorfeld hatte der spanische Innenminister Puigdemont noch gewarnt, Madrid werde keine ausweichende Antwort akzeptieren. Zulässig sei nur ein Ja oder ein Nein. Falls keine eindeutige Antwort komme, werde man davon ausgehen, dass die Unabhängigkeit erklärt worden sei. Komme es zu einer einseitigen Unabhängigkeitserklärung Kataloniens, so will die Zentralregierung Puigdemont und sein Kabinett entlassen. Bei der umstrittenen Abstimmung zur Unabhängigkeit Kataloniens vor gut 2 Wochen sagten rund 90% Ja zu einer Abspaltung. Irakische Streitkräfte rücken in den kurdisch geprägten Nordirak vor. Große Teile der Stadt Kirkuk seien heute früh erobert worden. Laut der kurdischen Nachrichtenseite Ruda sei das Ziel des irakischen Militärs in erster Linie die Kontrolle über die ertragreichen Ölfelder zu gewinnen. Auch der kurdisch geprägte Nordirak hat Ende September über seine Unabhängigkeit abgestimmt. Mehr als 90% der Kurdinnen und Kurden sprachen sich dabei für eine Loslösung aus. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag und übermorgen Mittwoch ebenfalls wolkenlos bei maximal 20 Grad. Zum Wochenende hin ziehen dann Wolken auf. Ab und zu wird es regnen bei Temperaturen um die 17 Grad.
Rebe Info.
Seit Wochen löst der Fall vom Anti-G20-Aktivisten Fabio F. aus Italien Erstaunen und Empörung aus. Am Wochenende gab es in vielen italienischen und deutschen Städten erneut breite Proteste, denn heute ist Prozessauftakt in Hamburg. Laut den Kritikerinnen zeigt der Fall Fabio F. besonders deutlich, dass die Hamburger Justiz in Zusammenhang mit den Anti-G20-Protesten jegliches Maß verloren habe. Der Vorwurf von Gesinnungsjustiz ertönt immer breiter und lauter. Wilmar All berichtet.
Der italienische Aktivist Fabio F. ist einer von vielen, denen nun in Hamburg der Prozess gemacht wird. Und doch ist sein Fall besonders brisant. Weil Fabio F. hat weder Scheiben eingeschlagen noch Flaschen geworfen, er hat weder PolizistInnen angegriffen noch sonst wie Gewalt angewendet. Fabio F. steht ab heute vor Gericht, nach über 3-monatiger Untersuchungshaft notabene, einzig, weil er an einer unbewilligten Kundgebung teilgenommen hatte.
Ja, dieser Fall ist besonders brisant, weil ihm nämlich eigentlich nur die Beteiligung an den Protesten vorgeworfen wird. Und sein Haftrichter hat noch weitere Gründe genannt, und zwar, dass seine Gesinnung besonders unerzogen wäre. Und ich finde, das erinnert besonders auch an Nazi-Justiz, also sozusagen für seine Gesinnung. Das kann kein Grund sein, jemand auch so lange in Untersuchungshaft zu packen. Und bis heute weiß ich nicht, was ihm wirklich vorgeworfen wird, außer die Beteiligung an Protesten, die legitim und notwendig waren.
Emilie Lacquer ist Aktivistin der interventionistischen Linken in Hamburg, die die Prozesse gegen die Anti-G20-AktivistInnen eng mitverfolgt. Besonders hohe Wellen geschlagen habe der Fall Fabio F., aber nicht nur wegen den schwammigen Vorwürfen, sondern auch wegen den Umständen seiner Verhaftung. Fabio F. wurde am Freitag, 7. Juli, früh morgens festgenommen, als er mit einer Gruppe von rund 200 DemonstrantInnen auf die Polizei traf.
Und dieser Vorfall ist sehr gut dokumentiert. Ein Video von diesem Vorfall ist in den Öffentlich-Rechtlichen veröffentlicht worden. Die Polizei behauptet nämlich, sie wäre massiv angegriffen worden mit Steinen und Flaschen. Und auf dem Video sieht man keine einzige Flasche, keinen einzigen Stein. Man sieht ein bisschen Pyrotechnik, die fliegt aber nicht auf die Polizei. Und man sieht tatsächlich, wie die Polizei den Protestzug angreift, also von sich aus agiert.
Zehner Pfeile sofort. Dachte ich. Uwe, komm. Die Aufnahme läuft hin, ja?
Das Polizeivideo zeigt, wie sich ein Demonstrationszug langsam auf einige Polizeifahrzeuge zubewegt und dann stehen bleibt. Einige PolizistInnen nähern sich dem Demonstrationszug. Dieser bleibt ruhig. Dann kommt plötzlich Bewegung auf. Immer mehr Polizeikräfte rennen auf die DemonstrantInnen zu. Und als sich die Gischt vom Wasserwerfer verzogen hat und die Sicht wieder freigibt, sind nur noch PolizistInnen zu sehen und einige DemonstrantInnen, die teils offensichtlich schwer verletzt am Boden liegen.
Ich glaube, wir brauchen hier mal einen Sani. Wir haben hier Platzwunde und auch, es kühlt ein bisschen dauer.
Ja, der dreht jetzt voll. Also, wir haben jetzt zwei Sani zum Einsatz. Wir haben uns jetzt mal Prioritäten setzen. Wir haben einen offenen Bruch. Ich denke mal, das ist jetzt mal primär Platzwunde und so weiter. Er ja, blutet halt ein bisschen, aber es ist nicht
blöd, geht ein. 34?
Das Video wurde bereits Ende August veröffentlicht. Trotzdem hält die Polizei laut Emilie Lacquer bis heute an ihrer Version fest.
Die Polizei behauptet stur weiter, man würde was darauf sehen, was man nicht sieht. Also redet von Flaschenwürfen, die einfach eindeutig darauf nicht zu erkennen sind. Und rechtfertigt damit, dass viele, viele Aktivisten verletzt wurden, dass sie von massiver Polizeigewalt angegriffen wurden. Und es ist ein völlig unverhältnismäßiger Polizeieinsatz. Und das natürlich hat eine große Debatte ausgelöst über das Polizeiverhalten während des G20-Gipfels.
Die Hamburger Justiz scheint das wenig zu beeindrucken. Rund 2 Dutzend AktivistInnen befinden sich immer noch in Untersuchungshaft. Bereits beim ersten Prozess gegen den jungen Aktivisten aus den Niederlanden wurde klar, dass man hier ein Exempel statuieren will. Der nicht vorbestrafte Aktivist erhielt 2,5 Jahre, weil er 2 Flaschen auf PolizistInnen geworfen hatte und sich dann seiner Verhaftung widersetzte.
Also aus unserer Sicht völlig überzogen, eine Gesinnungsbestrafung und eine Abschreckungstaktik und nicht wirklich Gerechtigkeit.
Heute steht Fabio F. vor Gericht, der gar nichts getan hat, außer an einer unbewilligten Kundgebung teilzunehmen und angeblich sogenannte schädliche Neigungen und erhebliche Anlage- und Erziehungsmängel zu haben. Alles andere als ein Freispruch ist hier hoffentlich nicht zu erwarten.
Die interventionistische Linke begleitet die Prozesstage gegen Fabio F. in Hamburg mit zahlreichen Kundgebungen. Weiterführende Links, unter anderem auch zum angesprochenen Polizeivideo, gibt's auf info.rabe.ch in Bälde. Rabe Info. Später in der Sendung werden wir uns nach Oberwil-Lierli begeben, also in diejenige Aargauer Gemeinde, welche Schlagzeilen gemacht hat wegen ihrer herzlosen Haltung gegenüber geflüchteten Menschen. Der Fall wurde nicht nur in Print, Netz und TV aufgegriffen, sondern auch musikalisch. unter anderem von den Kummerbuben. Hier sind sie mit Oberwil-Lieli.
Das ist ihm überbeissen, dass es nicht schön ist. Hätte ich einen Vorschlag, es wäre besser für alle. Dann bekommt ein Stück Land im Argo. Es geht nur um Atlantik, nur um eine Partei. Und Kommentar spalten gehört euch ganz allein. Jede grüne Wiese dürft ihr betonieren. Am Wochenende ein bisschen Wolf geschiessen. Macht noch ein Land, endlich am Ziel. Und eure Hauptstadt heisst Oberwil. Oberwil, Oberwil, Oberwil. Oberwil, 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 Oberwil. In eurem Radio läuft der ganze Tag drauf. Täglich Samstag, Jazz statt Tagesshow. Eins Heimatland und nur eine Meinung hat du wie's Hemmli und jeder heisst Pfeuti. Es gibt keine Schwarzen, es gibt keine Roten, jeden Tag Schweinigs an brauner Soße. Jeder hat ein Häuschen, jeder hat ein Grill. In euren Rattanmöbel seid ihr endlich still. Macht noch ein Land, baut noch ein Zug mit NATO-Draht. Oder geschieht gerade am Mauer, euer Zwergenstaat, endlich am Ziel. Und eure Hauptstadt heisst Oberwil. Oberwil, 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 Oberwil.
Rabe-Info. Menschen retten per Telefon. Was in unseren Ohren vielleicht absurd klingen mag, ist für die Aktivisten und Aktivistinnen von Alarm Phone Alltag. Ihre Arbeit besteht darin, Notrufe von Flüchtenden entgegenzunehmen, die auf dem Mittelmeer in Seenot geraten sind. Das tun sie täglich während 24 Stunden. Nach dem Anruf werden Rettungsaktionen auf hoher See in die Wege geleitet. Koordiniert werden diese Aktionen von Zürich aus. Einer der Aktivisten, der sich bei Alarmphone engagiert, ist Simon Sotowski. Er ist Mitbegründer von Alarmphone, Migrationsexperte und Menschenrechtsaktivist. Salim Staubli hat sich mit Simon Sotowski über den dreijährigen Geburtstag von Alarmphone unterhalten und nach den Gründen gefragt, warum das zeitaufwendige Projekt vor 3 Jahren überhaupt ins Leben gerufen wurde.
Ja, vor 3 Jahren sah die Situation im Mittelmeer wirklich der Fluchtbewegung noch ganz, ganz anders aus als heute. Heute wissen wir viel mehr eigentlich, was dort passiert. Damals, ja, war das Mittelmeer eigentlich eine Blackbox, von der man immer nur wieder erfahren hat, wie viele Menschen dort ertrunken sind, gestorben sind, aber es eigentlich keinerlei Möglichkeiten gab, irgendetwas dagegen zu tun. Was bekannt war, dass es Notrufe gab, aber ganz oft beim Unterlassen Hilfeleistung betrieben wurde, dass einfach auf Notrufe nicht reagiert worden ist. Und da ist die Idee aufgekommen, sozusagen mit einer alternativen Notruf-Hotline, die das Alarmphone dann geworden ist, eigentlich als zivilgesellschaftliche Akteure, als aktivistisches Netzwerk selbst quasi über solche Situationen informiert werden zu können und dann aus einer anderen Position heraus auch Druck auf Küstenwachen und staatliche Akteure ausüben zu können, um Seenotrettungsaktionen tatsächlich durchzuführen.
Der Motor von unserem Boot ist ausgefallen, bitte helft uns. Sobald die Aktivisten von Alarmphone einen solchen Hilferuf entgegennehmen, ist klar, dass in den nächsten Stunden viel Arbeit auf sie zukommt. Stunden, in denen jede Minute zählt, Minuten, die über Leben und Tod entscheiden können. Von ihrem Hauptquartier in Zürich aus leiten die Aktivisten umgehend eine Rettungsaktion ein. Mittels Satellitentelefon halten sie Kontakt zu den Flüchtlingen, die sich in Seenot befinden. Sie versuchen, ihre Position auf dem Mittelmeer zu bestimmen und nehmen dann Kontakt auf mit Schiffen der Küstenwache und Nichtregierungsorganisationen. Sie versuchen, die Menschen auf den meist völlig überfüllten und ungeeigneten Gummibooten über das Telefon zu beruhigen, damit keine Panik ausbricht. Daraufhin folgen Stunden der Ungewissheit und des Hoffens. Stunden, die im schlimmsten Fall auch zu Tagen werden können, weiß Alarmphone-Aktivist Simon Santowski. Ein solcher Fall kommt zwar eher selten vor, Santowski befürchtet aber, dass es in Zukunft mehr davon geben könnte.
Dieser eine Fall zeigte eigentlich, was passiert, wenn keine NGO-Schiffe mehr vor Ort sind, sowohl die Küstenwache als auch Frontex zurückzieht, was dann quasi passieren kann. Und meine Befürchtung ist, dass aktuell, sozusagen nachdem das Rettungsdispositiv nicht mehr so präsent ist, jetzt auch viel stärker libysche Akteure versuchen, die Flüchtlingsboote an der Überfahrt überhaupt zu hindern, dass solche Fälle auf jeden Fall zunehmen werden, weil die Distanzen dann natürlich gerade im zentralen Mittelmeer auch sehr, 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 sehr groß sind und es oft Stunden oder eben bis zu Tage dauern kann, bis das Flüchtlingsboot dann erreicht wird.
Dass immer weniger Schiffe zur Verfügung stehen, um Flüchtlinge zu retten, ist auch auf die aktuelle, äußerst perfide Grenzpolitik der EU zurückzuführen. Sie wirft Nichtregierungsorganisationen vor, die Situation auf dem Mittelmeer gar noch zu verschlimmern. Gleichzeitig fordert sie die nordafrikanische Küstenwache dazu auf, Flüchtlinge bereits am Ablegen der Boote zu hindern. Das wiederum verschärfe die Situation auf dem Mittelmeer unnötig, findet Simon Santowski.
Wäre es natürlich das Beste, sozusagen, wenn es überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr gibt für das, was dort passiert und die Flüchtenden dort bleiben, wo sie aktuell sind, also weit weg von der EU. Und da beginnt gewisserweise eine Wiedererrichtung sozusagen einer ausgelagerten Grenzpolitik mit der Türkei, insbesondere aber aktuell auch mit dem Aufbau libyscher Küstenwachen, mit verschärften Geldzahlungen nach Libyen, die dazu dienen sollen, sozusagen Flüchtende gar nicht erst die Reise antreten zu lassen. Das ist natürlich in unseren Augen, gerade wenn man in die Situation in diesem Land schaut, mit elendsten Lebensbedingungen, Menschenschmuggel, Vergewaltigung, Handel, auch mit den flüchtigen Erpressungen der Familien zu Hause, ist das natürlich absolut keine Lösung. Und unsere Forderung wäre nach wie vor, wie eigentlich schon immer, nicht auf das Verhindern der Migration zu setzen, sondern die gesellschaftliche Tatsache, dass Menschen heutzutage mobil sind oder aber auch flüchten müssen, die anzuerkennen und sichere und legale Einreisewege zu öffnen. Thank you.
Die Arbeit von Watch the Met Alarm Phone rettete bislang schätzungsweise rund 50.000 Menschen das Leben. Genau bestimmen lässt sich das aber nicht. Zu unübersichtlich ist die Situation auf dem Mittelmeer und das wird wohl auch so bleiben. Umso klarer ist es für Simon Santowski, dass er und sein Team ihre Arbeit fortführen und ausbauen werden.
So wie sich sozusagen die Grenzpolitik auslagert, hat sich auch unser Netzwerk ausgedehnt und in Europa dann wiederum sehr viele selbstgeflüchtete Aktivistinnen und Aktivisten auch mit an Bord inzwischen. Und es gibt zahlreiche Projekte aktuell, die sozusagen auch über den reinen Fokus auf das Mittelmeer hinausschauen. Es gibt Pläne, ein sogenanntes Desert Phone einzurichten, also eine Parallel-Hotline, die quasi während der eigentlich noch viel gefährlicheren Reise durch die Sahara unterstützend eingreifen möchte. Es gibt aber auch sehr viele Projekte, die auch nochmal verstärkt sich mit den Angehörigen von im Mittelmeer Ertrunkenen auseinandersetzen, deren Schicksale dokumentieren und auch die Geschichten, die dahinter stehen, zu erzählen und denen Raum zu geben.
Sagt Simon Santowski. Er ist Mitbegründer, Migrationsexperte und Menschenrechtsaktivist bei Alarmphone. Infos und Links zu diesem Projekt gibt's wie immer auf unserer Homepage.
Radio Info. Kultur.
Eine reiche Schweizer Ortschaft weigert sich, rund 10 geflüchteten Menschen bei sich aufzunehmen. Lieber zahlt sie eine Buße von mehreren hunderttausend Franken. Oberwil-Lili heisst die Ortschaft im Kanton Aargau, welche mit ihrer herzlosen Haltung Schlagzeilen machte. Ein Komitee von mutigen Bürgern und Bürgerinnen wehrte sich zwar gegen diese Herzlosigkeiten, allerdings mit wenig Erfolg. Am meisten profitierte der Gemeindepräsident Andreas Glarner von diesem Konflikt. Glarner heizte mit fremdenfeindlichen und islamophoben Äußerungen die emotionale Debatte zusätzlich an und wurde schlussendlich mit einem Nationalratssitz für die SVP belohnt. Die Geschichte dieses Dorfes, aber auch die Geschichte des Umgangs der Schweiz mit Geflüchteten, fasziniert die Filmemacherin Sabine Giesiger. Deswegen drehte sie den Film «Willkommen in der Schweiz», der diese Woche ins Kino kommt. Michael Spahr hat sich den Film angeschaut und mit Sabine Giesiger gesprochen.
Forderung von einer Gruppe von Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die den Gemeinderat zur Aufnahme von Flüchtlingen zwingen will, kommt harmlos daher, ist aber eine Zeitbombe.
Schauen Sie mal in der Tierwelt, in der Pflanzenwelt. Es ist nicht möglich, dass Sie alles untereinander mischen können. Und darum möchte ich, dass Lili, der Juwel von Mocelle, so bleiben kann, wie es ist.
Als Bauer befasse ich mich schon länger mit dem Problem. Von der ganzen Welt kann ich mir billigste Produkte her. Wir ziehen in diesen Völkern Grundlagen entziehen. Und danach müssen wir uns zuletzt nicht fragen, wenn alles so uns strömt.
Sabine Giesiger, Sie haben den Film «Willkommen in der Schweiz» realisiert. Der Film beginnt mit einer Gemeindeversammlung in Oberwil-Lieli, wo es darum geht, ob die Gemeinde Geflüchtete aufnehmen will oder nicht. Was hat Sie auf die Idee gebracht, die Geschichte um diese Gemeinde herum hin Oberwil-Lieli unter die Lupe zu nehmen?
Also August, September 2015 war für mich eine sehr aufwühlende Zeit. Es hat mich extrem beschäftigt, was da passiert. Also diese Balkanroute, diese Hunderttausenden von Menschen, viel Männer, aber auch Frauen und Kinder, die da einfach zu Fuß Richtung Europa laufen, dieses Leiden, wie sie aufgehalten werden, wie die Grenzen zugehen. Mich hat das aufgewühlt. Bei uns in der Schweiz waren sie noch nicht mal angekommen. Da sehe ich per Zufall am Fernsehen den Gemeindepräsidenten von Oberwil-Lieli, Andreas Glarner, sagen, zu uns in die Gemeinde werden sicher keine kommen. Lieber zahlt er 290.000 Franken, als Flüchtlinge aufzunehmen, weil das alles potenzielle Sozialhilfebezüger seien. Und das hat mich irgendwie schockiert. Und ich habe gedacht, wie kann das sein? Dieser Mann ist etwa so alt wie ich, hat auch Töchter großgezogen, ist geschieden, im gleichen Kanton aufgewachsen. Also eigentlich nicht ein Wildfremder und doch habe ich keine Ahnung, was in so einem Menschen vorgeht, habe ich ihn angerufen, habe ihn besucht und habe dann gemerkt, ja, das ist wirklich ein Weltbild, das ich nicht verstehe und das ich aber eigentlich verstehen müsste. Denn gleichzeitig gab es ja auch die Diskussion, dass wir alle in unseren Blasen leben, in unserer Welt und keine Ahnung haben von Menschen, die eine ganz gegenteilige Welt haben. Diese Spaltung der Schweiz auch diesbezüglich. Und habe gedacht, das könnte doch eine Chance sein, da genau hinzuschauen, was passiert da, was wird da diskutiert.
Sie haben sich dann mehrfach mit Andreas Glarner getroffen, Sabine Giesiger. Es entsteht ein sehr interessantes Porträt über ihn, auch dramatisch. An einem Punkt hat man das Gefühl, jetzt wandelt sich das Weltbild des erzkonservativen, fremdenfeindlichen Glarners. Er geht nach Griechenland, besucht ein Flüchtlingslager, dann kommt er zurück und spricht wieder an einer SVP-Versammlung und ist wieder der Alte. Und die Emotionen, die man bei ihm vorher gesehen haben, sind dann plötzlich wie weggeblasen. Wie erklären Sie sich das?
Er selber erklärt es so, dass er sagt, dass man quasi natürlich berührt ist, wenn man dann Flüchtlinge selber kennenlernt und die tun einem leid und so, aber dass man von solchen Erlebnissen sich nicht von einer Sicht abbringen kann, die politischer ist und weiter weg und die auf Abschottung hinzielen muss. Dann hat er das wieder abgestellt und vertritt wieder diese Abschottung. Ja.
Ich möchte an dieser Stelle noch mal betonen, wir reden hier nicht von einer allgemeinen Asyldebatte, wie man mit der Flüchtlingswelle umgehen soll. Es geht um einen kommunalen Entscheid auf dieser Ebene, wo es darum geht, 6 bis 8 Personen bei uns in der Gemeinde aufzunehmen. Und die sind uns laut dem bestehenden kantonalen Verteilschlüssel zugewiesen. Wir von der Interessengemeinschaft wollen einfach daran festhalten, dass wir nicht einverstanden sind mit dieser Neidpolitik vom Gemeinderat, wo öffentlich kundtut, dass er sich stark macht und dafür einsetzt, dass keine Asylsuchenden bei uns im Dorf aufgenommen werden. Wir sind der Meinung, dass unsere Gemeinde solidarisch sein muss und die Verantwortung für eben genau die ihre zugeteilten Personen muss wahrnehmen.
Die Gegenspielerin in Oberwil-Lieli von Andreas Glarner ist Johanna Gündel. Sie hat ein BürgerInnen-Komitee gegründet, das sich dafür einsetzt, dass Geflüchtete nach Oberwil-Lieli kommen. Sie spielt ebenfalls eine wichtige Rolle im Film. Wie war es, sie ins Boot zu kriegen?
Als ich gesehen habe, wie diese Johanna Gündel, eine 24-jährige Studentin, den Mumm hat, in einer Gemeindeversammlung aufzustehen und sagen, Leute, das ist nicht menschlich, das ist nicht okay, wir leben in der Schweiz, wo das so geregelt ist, dass der Kanton die Flüchtlinge, die ihm zugewiesen werden, vom Bund in die Gemeinden verteilt. Das ist ein gutes System, weil das eben der Ghettobildung entgegenwirkt. Das ist auch unsere Pflicht, dass wir da mitmachen und nicht einfach, weil wir eine reiche Gemeinde sind, zahlen. Ich fand das sehr mutig für so eine junge Frau. Sie ist so alt wie meine Tochter. Ich habe mich vielleicht darum auch sehr ein Herz für sie gehabt und gefunden, dass es sehr toll ist, dass sie diesen Mut hat. Ich habe sie dann auch besucht und ihr von dem Filmprojekt erzählt, dass ich jetzt eigentlich ganz gerne irgendwie auf unbestimmte Zeit in dieser Gemeinde und in dieser Geschichte präsent bleiben möchte mit der Kamera. Und sie war einverstanden, auch weil ich sowohl ihr wie Andreas Glarner, wie auch Susan Hochuli, der Regierungsrätin, der dritten Hauptdarstellerin, allen gesagt hat, dass sie am Schluss den Rohschnitt anschauen können. Weil es mir wirklich darum geht, sie in dem darzustellen, was ihre Essenz ist, auch und nicht irgendetwas zu manipulieren. Und da hat sie, aber auch die beiden anderen, Vertrauen gefasst, da dabei zu sein.
Wir hören uns jetzt kurz einen Filmausschnitt an mit der dritten Protagonistin, die Sie, Sabine Giesiger, soeben erwähnt haben, Susanne Hochuli. Sie war die Sozialdirektorin des Kantons Aargau, Regierungsrätin, eine Grüne, aber nicht eine dogmatisch auf der linken Seite politisierende Frau. Das hören wir in diesem kurzen Filmausschnitt.
Im Bauernhaus hat es 3 Wohnungen. Dann haben wir eine alleinstehende angolanische Mutter mit 2 Kindern genommen. Meine Mutter hat dann das letzte Jahr, wo sie so angezogen hat, wirklich mit dem Flüchtlingsdrama, hat sie gesagt, sie ist eigentlich verrückt, dass wir noch leeren Raum haben. Und ich war eigentlich ein bisschen skeptisch. Sie hat gesagt, doch, sie will das. Und jetzt ist eine eritreische Frau da, Eden, mit ihren zwei Mädchen. Und im August kommt sie dann uns Baby über. Die SVP hat einfach das Gefühl, ja, man muss gar nicht mehr mit die Schweiz hineinlassen. Oder man muss das Problem nur in den Heimatländern lösen. Von linker Seite her schaut man zu wenig an, was sind tatsächlich Probleme. Und hat das Gefühl, ja, das bewältigen wir alle schon. Dort fände ich es einfach gut, wenn wir mal zusammen herhaken könnten und das Parteibuch auf der Seite lassen und einfach schauen, was passiert jetzt tatsächlich in den Gemeinden.
Sabine Giesiger, wir haben jetzt neben Andreas Glarner und Johanna Gündel soeben die dritte Hauptdarstellerin oder Hauptprotagonistin dieses Dokumentarfilms gesehen, Susanne Hochuli, die grüne Regierungsrätin vom Aargau. Was ist denn ihre Rolle genau in diesem ganzen Spiel?
Sie hatte ja einen Job. Sie musste für all diese Geflüchteten ein Dach über dem Kopf finden. Und das war also zu dieser Zeit im Herbst 2015 gar nicht so einfach, auch weil eben viele Leute sich auch geweigert haben, dass man da übergangsmäßig etwas einrichtet. Sie musste einen Job machen und hat gemerkt, diesen Job, aber auch andere Dinge, die sie hätte organisieren wollen, waren nicht möglich, weil man nicht sachlich reden konnte. Man konnte keine Lösungen suchen, weil einfach die Polemik im Vordergrund stand. Und in ihrem Gefühl eigentlich von beiden Seiten, von linker wie von rechter Seite. Und sie hatte einfach die Angst, dass man vor lauter Ideologie- und Grundsatzdebatten einfach keine vernünftigen Lösungen findet. Und das fand ich einen interessanten, bedenkenswerten Ansatz.
Am Schluss gibt es dann so etwas, wo man nicht ganz sicher ist, ist es jetzt ein Happy End oder nicht? Und wir wollen das jetzt an dieser Stelle auch nicht verraten. Die vierten Protagonisten in diesem Film sind sicher die Geflüchteten. Wir treffen verschiedene Personen. Es gibt aber nicht wirklich eine einzelne Hauptfigur. Also eine geflüchtete Person, war das einfach zu schwierig, um jemanden zu finden, oder war das von Anfang an nicht vorgesehen?
Es war von Anfang an nicht vorgesehen. Ich wollte einen Film machen über uns, über Schweizerinnen und Schweizer, über unseren Umgang mit Geflüchteten oder mit dem Fremden. Ich wollte aber auch den Geflüchteten eine Stimme geben und ich finde, wir haben ihnen eine sehr schöne Stimme gegeben, die auch ein bisschen ein Plädoyer für Vielstimmigkeit sein soll.
Wir sehen ganz viele schöne Bilder auch, Wüste, Szenen, die sich manchmal abspielen, gleichzeitig aber eine wunderbare Bildwelt und dieses Oberwil-Lieli erscheint sehr, sehr schön, romantisch, zum Teil im Nebel, gleichzeitig aber sieht man auch dieses typische Aglo-Gebiet, überbaut, Landschaft wird langsam zubetoniert. Ist Oberwil-Lieli fast so ein Symbol für die suburbane Schweiz?
Ich hoffe, dass der Film eine Art Gleichnis ist für die Schweiz. Reich und trotzdem extrem ängstlich, man könnte etwas verlieren. Und in einem gewissen Sinn ist natürlich Oberwil-Lieli ein Beispiel für die suburbane Schweiz, für den Gürtel rings um die Stadt, in diesem Fall eigentlich Zürich, obwohl es eine Aargauer Gemeinde ist, wo die Leute in 20 Minuten mit dem Auto oder mit der S-Bahn oder dem Postauto dahin gehen können, um dort zu schlafen. Es ist insofern eine spezielle Gemeinde, als es die reichste Gemeinde im Kanton Aargau ist, mit der höchsten Millionärsdichte. Aber gerade das hatte sie auch schockierend gemacht, dass man nicht bereit war, Leute aufzunehmen, sondern im eigenen Idyll zu bleiben und lieber zu zahlen, weil das kann man sich ja leisten, damit die Geflüchteten draußen bleiben.
Wir hören jetzt zum Schluss dieses Radiobeitrags noch ein Lied aus dem Film. Es gibt nämlich immer wieder Chöre, die zwischen verschiedenen Abschnitten des Films etwas singen. Einer dieser Chöre, die Sie porträtieren, Sabine Giesiger, ist der intergalaktische Chor. Was ist das für ein Chor?
Das ist ein Chor von Schweizern und Geflüchteten aus verschiedenen Ländern. Und mir hat das sehr gefallen. Ich habe den Film ja eigentlich so als antikes Drama mit 5 Akten und Chören aufgebaut. Aristoteles hat gesagt, dass das Drama, in diesem Fall jetzt das Filmdrama, dem Zuschauer die Möglichkeit geben soll für die Läuterung der Seele. Und ich habe gedacht, das wäre eigentlich eine schöne Form, dass wir uns so etwas anschauen über eine längere Zeit, was passiert in unserem Land, wie gehen wir mit Flüchtlingen um, und den Kommentar dazu geben aber vielstimmige Chöre, in denen eben auch Geflüchtete mitsingen.
Schau vor Berg und Tal, fliehe schon der Sonnenstrahl. Lüge auf Aue und Mate, wachse die dunkle Schatte, Sonn auf de Berge der Stadt. Oh, wir sind Gletscher so rot, oh, wir sind Gletscher so rot.
Willkommen in der Schweiz von Sabine Giesiger läuft ab diesem Donnerstag in zahlreichen Kinos in der ganzen Schweiz. Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Das war die Rabe-Info-Sendung vom Montag, den 16. Oktober. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Dossiers mit Videos, Bildern und Links zu aktuellen Themen. Das nächste Info gibt es morgen Dienstag. Dann schauen wir uns einen der 300 Filme an, welcher beim Kurzfilmfestival Schnitt über die Leinwand flimmert. Und außerdem berichten wir über kriegerische Eichhörnchen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss, Michael Spahr, Salim Staubli und Wilma Rall. Mein Name ist Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.